Wir lesen weiter heute in Apostelgeschichte 16, Apostelgeschichte 16 ab Vers 23, oder ich lese ab Vers 22. Paulus und Silas haben gerade einer Magd den Wahrsagegeist ausgetrieben, was für diese Frau sicherlich eine Befreiung war, aber für manche Männer dort in der Gegend ein Schaden, weil sie durch diesen Wahrsagegeist mit der Frau Kohle machten. Und jetzt sind sie aufgebracht und lehnen sich auf und stehen auf gegen Paulus und Silas. Und so lesen wir ab Vers 22, und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin in das innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf, und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht und sprang hinein, fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Wenn wir so einen Abschnitt lesen, dann frage ich mich immer zuerst, worum geht's eigentlich? Was ist der Hauptgedanke, um welches Thema geht's? Warum hat der Lukas das so niedergeschrieben? Geht's hier um Anfechtungen? Wie Gott einem Paulus und Silas in Anfechtungen hilft? Oder geht es darum, dass Gott große Wunder wirken kann, wie zum Beispiel ein Erdbeben? Worum geht's? Wenn wir in der Bibel einen Abschnitt betrachten, jetzt nehme ich euch ein bisschen rein in die Predigtvorbereitung, dann ist es gut, wenn wir nicht gleich mit der Lupe an den Text gehen, sondern erst einmal das Fernglas andersrum drehen und den Text von der Ferne anschauen. Und dass ich erst einmal nochmal das ganze Buch der Apostelgeschichte betrachte und frage, was will denn die Apostelgeschichte? Was ist das Thema der Apostelgeschichte? Jesus ist weggegangen von seinen Jüngern zum Vater im Himmel. Und die übrig gebliebenen hier auf der Erde bekommen den Geist Gottes. Und jetzt geht es in der Apostelgeschichte um das eine große Thema, nämlich wie breitet sich Gottes Reich aus hier auf dieser Erde? Wie macht sich das Evangelium eine Bahn in die Herzen von Menschen? Und dann lesen und staunen wir. Am ersten Tag, am Pfingsten, kommen 3000 Menschen zum Glauben. Menschen in Samaria bekehren sich. Ein Kämmerer aus dem Süden, aus Afrika, entscheidet sich für das Evangelium. Ein Pharisäer namens Paulus verfolgt die Christen, bekehrt sich und jetzt folgt er Jesus nach. Da lesen wir von einem Statthalter aus Zypern, Sergius Paulus. Da lesen wir von vielen Juden, von vielen Griechen, von einem Hauptmann Cornelius, einer Purpurhändlerin Lydia, einem Timotheus und jetzt eben vom Gefängnisdirektor in Philippi. Und damit haben wir schon das Thema von diesem Abschnitt. Und das Thema lautet: Wie kommt ein Gefängnisdirektor zum Glauben? Es geht hier nicht um die Errettung von Paulus und Silas, sondern es geht um die Rettung des Kerkermeisters. Und das schauen wir dann mit der Lupe an und fragen nach der Anwendung. Kann es sein, dass mein Nachbar, dass meine Kinder, dass meine Eltern, dass meine ungläubigen Freunde sich auch so bekehren? Wie kommt ein Gefängnisdirektor, wie kommt ein Mensch zum Glauben? Wie macht sich das Evangelium von Jesus Christus Bahn in das Herz eines Menschen? Und es geschieht dadurch, dass Gott Türen öffnet. Und 4 verschiedene Türen werden hier in diesem Text geöffnet. 3 Türen führen zu der Bekehrung hin und die 4. Tür ist die Bekehrung selbst. Dass der Kerkermeister am Ende seine Herzenstür aufmacht und sagt, Herr Jesus, komm herein in mein Leben. Ich möchte dich in mein Leben einlassen. Aber welche 3 Türen führen zu der Bekehrung hin? Und darum soll es jetzt gehen. 3 Türen zu einer Bekehrung. Die 1. Tür ist das gelebte Zeugnis beziehungsweise die Ausstrahlung der Gläubigen. Das, was man sehen kann an denen, die gläubig sind. Vers 22 bis 25 nochmal. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innere Gefängnis und schloss ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das sind seltsame Leute. Ich hoffe, die Christen sind seltsame Leute. Menschen, die in einer Verbindung mit Jesus leben, sind laut der Schrift Menschen aus einer anderen Welt. Er sagt, ihr seid zwar noch in dieser Welt, aber ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Ihr seid Außerirdische. Und dadurch nicht ganz normal, was die Maßstäbe dieser Welt angeht. Und ich hoffe, jeder von uns gehört dazu, zu diesen nicht ganz normalen. Wenn sich Paulus und Silas normal verhalten hätten, dann hätten sie gehadert, gejammert, geklagt, vielleicht sogar geflucht. Hätten gesagt, mein Gott, warum lässt du das jetzt zu, dass wir jetzt in diesem Schlamassel sitzen? Womit haben wir das verdient? Wir haben doch in deinem Namen gehandelt. Zu Unrecht wurden sie vor die Richter geschleppt und der hat sie nicht einmal angehört, was rechtens gewesen wäre. Dann haben sie ihnen in voller Hast die Kleider vom Leib gerissen und den Rücken blutig geschlagen. Und zuletzt wirft sie der Kerkermeister noch dazu in die innerste Zelle und dort die Füße in einen Block, was man normalerweise nur bei Schwerstverbrechern machte. Und da sitzen sie jetzt in diesem kalten Loch, in der unbequemen Haltung, wo sie die Beine nicht bewegen können und der Rücken, der brennt fürchterlich. Kann man da noch singen? Singen kann man doch normalerweise, wenn man aus dem Gefängnis entlassen wird. Aber die sind ja gerade erst reingekommen. Da liegt doch Groll, Bitterkeit und Zorn viel näher. Groll gegen die habgierigen Besitzer, die diese Macht ausnutzten. Groll gegen den ungerechten Richter. Groll gegen den unbarmherzigen Gefängnisaufseher. Und hier heißt es, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Um Mitternacht aber. Und lässt die Frage aufkommen, was haben Paulus und Silas vor Mitternacht gemacht? Vielleicht haben sie gehadert. Vielleicht haben sie Gott ein Stück weit in Frage gestellt. Ob er es wirklich immer gut meint? Aber dann stößt der Herr in ihren Gedanken eine Tür auf und plötzlich wird es ganz hell in dieser dunklen Zelle. Und vielleicht haben sie sich daran erinnert, was Jesus einmal sagt. In Lukas 6 sagt Jesus: Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen, wenn sie euch ausschließen und schmähen und euren Namen als einen lasterhaften verwerfen, um des Menschensohnes willen. Freut euch als dann und hüpft. Also hüpfen konnten sie ja nicht in dem Fall. Aber ihre Herzen fingen an zu hüpfen. Vielleicht passiert genau das, was Jakobus auch beschreibt in seinem Brief in Jakobus 5, Vers 13. Ein ganz kurzer Vers, aber ein schöner. Da sagt er: Leidet jemand von euch Unrecht, der soll beten. In Kapitel 1 sagt der Jakobus: Wenn du in Anfechtungen kommst, dann sollst du beten um Weisheit. Und ich gehe schwer davon aus, auch wenn es hier im Text nicht so steht, doch, es heißt, er beteten Paulus und Silas, dass Paulus und Silas gebetet haben zuerst. Herr, wir verstehen das nicht. Aber dann geht der Vers von Jakobus 5, Vers 13 weiter. Er sagt: Leidet jemand von euch Unrecht, der soll beten. Und dann geht der Vers weiter: Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Als ob das zweite eine logische Folge aus dem ersten ist. Der gute Mut, den ich bekomme, ist eine logische Folge von dem Gebet, das ich zu meinem Herrn spreche. In Hiob 35 heißt es: Gott, der da schenkt Lobgesänge in der Nacht. Kennst du die Lobgesänge in der Nacht? Ich glaube, viele von uns haben keine Nächte so im Großen erlebt. Aber die, die Nächte erlebt haben und heute hier sitzen, ich glaube, die wissen etwas davon, von diesen Lobgesängen in der Nacht. Und gerade diese Lobgesänge in der Nacht sind ein großes Zeugnis für die Ungläubigen und sind ein Türöffner. Denn Lobgesänge in der Nacht sind nicht normal. Es sei denn, man ist eine Nachtigall oder sowas. Das ist nicht normal, weil es sowas normalerweise nicht gibt auf dieser Welt. Normal ist, wenn einer schlecht behandelt wird, dann gibt es Geschrei, Jammern, Bitterkeit, Zornausbrüche, vielleicht auch Zurückschlagen, gell? Wenn unsere Freunde über uns tratschen, dann tratschen wir über unsere Freunde. Wenn uns jemand verletzt, dann denken wir haben das Recht, ihm das Gleiche zu tun. Und als Gläubige leben wir in der gleichen Gefahr. Wer hat das von uns nicht schon erlebt, dass über uns schlecht geredet wurde oder wir wurden schlecht behandelt? Und wie haben wir reagiert? Nicht mit Freude, mit Bitterkeit. Das ist das Normale. Aber die Heilige Schrift sagt, wir sind nicht normal. Also dürfen wir lernen, anders zu reagieren. Und das können wir nur, wenn wir den Blick auf Jesus Christus selbst gerichtet haben. Er ist unsere Ausgangsbasis. In Jesaja 53 gibt es so eine wunderbare Prophetie auf Jesus. Wir kennen sie alle. Da heißt es: Da er, Jesus, misshandelt ward, beugte er sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das vor seinem Scherer verstummt und seinen Mund nicht auftut. Und der ist gesegnet. Und dann heißt es: Darum will ich ihm unter den Großen seinen Anteil geben, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünden vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Und den hatte der Paulus vor Augen. Und ich finde es interessant, wie Paulus ganz ähnlich, man könnte diese beiden Verse, Jesaja 53, wie Jesus war, und 2. Timotheus 2, Vers 10, wo Paulus sich selbst beschreibt, gegenüberstellen. Man würde sagen, das ist die gleiche Person. Und dort in 2. Timotheus 2, Vers 10 schreibt der Paulus: Darum erdulde ich alles, um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil erlangen, das in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit. Er sagt, ich erdulde die Nächte und das Leid mit Geduld und mit Freude um derer willen, die noch gerettet werden sollen, weil Lobgesänge in der Nacht ein Zeugnis sind. Leidest du Unrecht, dann bete. Und vielleicht schenkt dir der Herr dann sogar die Gnade, dass du für deine Übeltäter beten kannst. Das wäre das Beste für dich, das Beste für deinen Feind und das Beste für die Ungläubigen, die das sehen. Aber unser Zeugnis hört dann auf, wenn wir Bitterkeit in uns behalten. Und ich weiß nicht, wie viel Bitterkeit bei Einzelnen jetzt einfach im Herzen ist. Gerade wenn ich ungerecht behandelt werde, dann will mein Ego ganz gern die Bitterkeit behalten. Gell? Dann pflege ich sie. Und zwar aus dem Grund, damit ich es zur rechten Zeit wieder rausholen kann und dann halte ich es dem anderen vor. Ich habe mal eine Zeit gehabt in Neulußheim, da bekam ich viel böse Post. Und manches war sicherlich gerechtfertigt. Aber über manches habe ich mich auch schrecklich aufgeregt. Und ich musste mich förmlich überwinden, diese Post in den Papierkorb zu werfen und die E-Mails zu löschen, aber mein Ego hätte diese Dinge gern behalten. Ein Bekannter von mir, ein Freund, der Beat Eisenhut, der sagte mir mal, Vergebung heißt, einen Gefangenen freizulassen und dabei zu merken, dass du selbst der Gefangene warst. Vergebung heißt, einen Gefangenen freizulassen und dabei zu merken, dass du selber der Gefangene warst. Bitterkeit ist wie ein Gefängnis, das uns einschließt. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Und alle Gefangenen im Gefängnis haben gemerkt, ja, wir alle hier sind wohl gefangen hier in diesem Knast, aber die beiden dort, die im Block, die verhalten sich wie Freie. Die verhalten sich gar nicht wie Gefangene. Unser eigenes Leben, das, was dein Leben und was mein Leben ausstrahlt von Jesus Christus, das ist eine Tür vor Gott für die Ungläubigen. In 2. Korinther 3, Vers 2 sagt der Paulus, ihr seid ein Brief Gottes, erkannt und gelesen von jedermann. Was lesen denn die anderen Menschen in deinem Leben, wenn sie dein Leben beobachten, wenn du ein Brief Gottes bist? Der Keith Green, der Musiker, sagte einmal, ich möchte, dass Gott an mir herumpoliert, bis andere, wenn sie mir ins Gesicht blicken, das Gesicht Jesu widerspiegelt sehen. Ich möchte, dass sie ein Gesicht der Akzeptanz und der Liebe sehen. Genau das ist nämlich wichtig, um andere Menschen aus der Finsternis herauszuretten. Das gelebte Zeugnis, die Ausstrahlung der Gläubigen. Das ist die erste Tür, die hinführt zu einer Bekehrung hier in diesem Text. Eine zweite Tür, die wir hier sehen, das ist das Zeugnis besonderer Umstände oder Ereignisse. Das lesen wir in Vers 26. Da entstand plötzlich ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sogleich öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller wurden gelöst. Da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Aber Paulus rief mit lauter Stimme und sprach, tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Da forderte er ein Licht und sprang hinein und fiel zitternd vor Paulus und Silas nieder und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Ich glaube, es war der Wilhelm Busch, der das mal so eindrücklich sagte, wo er sagte, achtet mal darauf in diesem Text, wie sich alle Menschen, die da drin vorkommen, wie sich alle auf der Todeslinie bewegen. Da ist ein Erdbeben, es dauerte vielleicht nur ein paar Sekunden. Und alle Gefangenen stehen in der Gefahr, unter den Trümmern begraben zu werden. Und der Gefängnisaufseher mit dazu. Da springen im gleichen Moment ein paar Gefängnistüren auf und in einem Augenblick wird dem Kerkermeister bewusst, wie unsicher und wie brüchig sein Leben ist. Weil er denkt, die Gefangenen sind geflohen, greift er zum Schwert und will sich das Leben nehmen. Aber das, was der Kerkermeister jetzt sieht, das ist die Realität. Die hat er vorher vielleicht noch nie so in seinem Leben gesehen. Dass das Eis, auf dem du gehst, heute Morgen, wenn du den Gottesdienst verlässt, so dünn ist. Das ist die Realität. Unser Leben, deines genauso wie meines, befindet sich immer an der Todesgrenze. Weißt nicht, ob irgendjemand heute die Ampel bei Rot einfach übersieht. Und oft führt uns Gott ganz bewusst durch bestimmte Ereignisse ganz nahe an diese Todesgrenze heran. Das Erdbeben in China war eine Tragik für jeden Betroffenen. Aber es ist gleichzeitig eine Warnung für jeden Überlebenden. Auch für uns hier in Deutschland. Und diese Warnung heißt, schau, wie unsicher der Boden unter deinen Füßen ist. Du hast doch das nicht gepachtet, dass du bis ans Ende deines Lebens lebst. Ich weiß nicht, ob es bei dem Erdbeben damals in Philippi, ob es dort Todesfälle gegeben hat, aber nach diesem Text habe ich den Eindruck, dass Gott dieses Beben geschickt hat nur für diesen einen Mann, für den Kerkermeister. Kommt mir ganz so vor. Vielleicht auch für die übrigen Gefangenen noch. Als der Kerkermeister erwacht, erwachte nicht nur auf aus seinem äußeren Schlaf, sondern er erwacht auch aus seinem Geistesschlaf. Und er denkt, wenn die Gefangenen weg sind, dann bin ich meinen Job los, dann komme ich selber ins Gefängnis, dann bin ich meine Familie los, meinen guten Stand, meinen guten Ruf, dann gebe ich mir lieber gleich die Kugel. Aber Gott benutzt diese schwierigen Umstände. Und schwierige Umstände sind oft eine Chance, dass Menschen empfänglich werden für den Glauben. Wenn die eigenen Sicherheiten schwinden, dann brauche ich eine andere Sicherheit. Und deswegen fragt dieser Kerkermeister, was muss ich tun, um errettet zu werden? Vielleicht haben andere gesagt, ist er jetzt bekloppt oder was? Er ist doch frei. Braucht nur wieder zuschließen oder die Wachen rufen. Aber notvolle Katastrophen, wie er sie hier erlebt, die uns an unsere Ohnmachtsgrenze führen oder an unsere Todesgrenze, die offenbaren unser eigenes Herz, was in meinem Herzen drin ist. Und solange es einigermaßen gut geht in unserem Leben, da können wir frei herumlaufen mit unseren schönen Masken und vorgeschobenen Fassaden, aber wenn wir unter Druck kommen, dann kommt raus, was in der Tube ist. Der Gefängnisaufseher war ein angesehener römischer Offizier, eine Respektperson, denn nur solche wurden an diesen Posten eingesetzt. Aber mit dem Respekt ist es natürlich vorbei, wenn die Gefangenen weg sind. Und so heißt es in Vers 27, da erwachte der Kerkermeister aus dem Schlaf und als er die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, weil er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Was auch noch ganz seltsam ist hier in diesem Text, ist, dass Paulus und Silas nicht fliehen, gell? Und die anderen Gefangenen mit dazu. Ich hätte ihnen gesagt, wahrscheinlich, Paulus, das ist doch jetzt so offensichtlich. Ihr habt gebetet, ihr habt Gott gelobt und jetzt als Antwort schickt der Herr das Erdbeben und die Türen springen auf. Das sind offene Türen für euch. Preist den Herrn, nichts wie raus in die Freiheit. Aber nichts von dem. Paulus und Silas bleiben drin, trotz offener Tür. Und die anderen auch. Nach all dem, was sie in dieser Nacht schon erlebt haben, die Gefangenen, traut sich wahrscheinlich keiner mehr, irgendwas anderes zu machen, als die beiden dort in ihrer Zelle. Und sie denken sich, was die beiden machen, das muss richtig sein. Jetzt laufen die beiden nicht raus, na, bleiben wir auch lieber in unserem Verlies. Aber es ist doch eigentlich offensichtlich, der Herr hat Türen aufgemacht. Es ist offensichtlich, dass Gott Türen öffnet, aber nicht jede Tür, die dir der Herr öffnet, ist zum Durchgehen gedacht. Wir denken oft sehr kurzfristig, indem wir sagen, Tür ist aufgegangen, okay, offene Tür für mich. Nicht jede Tür, die der Herr uns auftut, ist zum Durchgehen gedacht. Und Paulus und Silas wussten, diese offene Tür ist scheinbar nicht für uns, sondern es ist eine offene Tür für den Kerkermeister. Ganz was Ähnliches finden wir in 1. Samuel 24. Da verfolgt der Saul den David schon jahrelang. Aber bei Gott ist die Sache schon längst beschlossen. Der Saul wird abgesetzt als König. Der David ist schon jahrelang zum König gesalbt. Und der Saul verfolgt den David trotzdem, weil er seine Krone nicht freiwillig hergibt. Und er will den David Er will ihn mit Sicherheit töten. Und jetzt verfolgt der Saul ganz verbittert den David, um eine Gelegenheit zu finden, wo er ihn umbringen kann. Und da kommt es eines Tages dann zu folgender Gelegenheit. Die steht in 1. Samuel 24, ab Vers 3. Da heißt es, und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, war dort eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Das heißt ganz einfach, er wollte seine Notdurft verrichten. War auch ein Mensch wie jeder andere. Er musste mal. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Ausgerechnet in der Höhle, wo der Saul allein reingeht, sitzen David und seine getreuen Männer. Da sprachen die Männer Davids zu ihm, siehe, das ist der Tag. Man könnte auch sagen, siehe, das ist eine offene Tür, von dem der Herr zu dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand ab. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer mit diesen Worten zurück und er ließ ihnen nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Und ich kann mir vorstellen, wie der David seine Männer mit Gewalt fast zurückhalten musste. Die Männer von David sind begeistert, gell, und die flüstern ihm zu und sagen, hey David, das ist die Tür vom Herrn. Gott hat dir eine Tür aufgemacht. Steht sogar eine Verheißung im Raum. Gott hat dir das zugesagt, dass du eines Tages deinen Feind überwältigen wirst. Eine offene Tür, ganz offensichtlich. Der Herr gibt dir die Königswürde. Was sagt David? Er sagt, nein, das ist keine offene Tür für mich, sondern es ist eine offene Tür für Saul. Es ist eine offene Tür für Saul, damit er Buße tut und umkehrt. Von seinem bösen Weg. Und wenn wir dann weiterlesen, ich kann nicht den ganzen Text lesen, dann ist Saul schon einen Steinwurf weit entfernt und dann kommt der David raus und er schreit zum Saul hinüber und hält den Rockzipfel in der Hand. Es hat fast den Anschein, als ob der Saul auf dieses Geschehen hin Buße tut. Und er sagt, schreit zum David hinüber, du bist gerechter als ich. Du hättest mich in der Hand gehabt und hättest mich überwältigen können, aber du hast es nicht getan. Also es war eine Gelegenheit, eine offene Tür für Saul. Paulus und Silas merken wohl, dass Gott diese Türen geöffnet hat, aber nicht zuerst für uns, sondern für den Kerkermeister. Und wären die Jünger abgehauen, dann hätte Philippi einen toten Gefängnisaufseher mehr gehabt und die Hölle einen Anwärter oder einen Bewohner mehr. Wir brauchen viel Gebet und Weisheit, wenn der Herr uns in solche Situationen stellt. Oft sehen wir vielleicht die offenen Türen gar nicht, weil wir irgendwie blind durch die Gegend laufen. Aber wenn der Herr Türen aufstößt, die dazu dienen, dass Bekannte und Verwandte aufwachen und offen werden für das Evangelium, dann ist es eine große Sache. Und wir sollten beten, dass wir diese offenen Türen auch erkennen. Bei mir war es ganz ähnlich, als ich nach München ging, 1981, um Zivildienst dort zu machen. Ich wollte mit einem Freund da hoch und wir wollten unser Leben endlich auskosten. Wir haben gesagt, vorher waren wir mit dem Kuhdorf in Waldhausen, jetzt gehen wir nach München, nach Schwabing, dort stehen uns alle Türen offen. Und dann war ich mit meinem Koffer in der Schwabinger Pforte, mein Freund wurde gar nicht angenommen als Zivi und abgelehnt, ich war allein dort und dann ging eine Tür nach der anderen zu und ich dachte mir, jetzt gehen alle Türen zu. Wurde abgeschoben nach Hallaching, bekam eine Arbeit, wo es mir ekelte, wo es mir graute davor. Aber der Herr machte dadurch seine Tür auf. Da braucht es nur noch einen Christen, der mich ansprach und sagte, Schorsch, wir haben eine Evangelisation, hast du Lust mitzukommen? Ich wollte nicht, bin aber mitgefahren und die Tür von Gott für mein Herz war auf. Wäre ich in Schwabing geblieben, hätte mich in den Nachtclubs rumgetrieben, dann hätte es diese offene Tür nicht gegeben. Drei Türen zu einer Bekehrung. Die erste Tür, das gelebte Zeugnis der Gläubigen, das, was wir ausstrahlen. Die zweite Tür, das Zeugnis besonderer Umstände, Ereignisse, die passieren in unserem Leben. Und die dritte Tür, die wir hier sehen, das ist ganz selbstverständlich das Zeugnis vom Wort Gottes, Gottes Wort selbst. Und diese Tür steht immer unmittelbar davor. Vers 31, sie aber sprachen, Paulus und Silas, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Am Abend war der Kerkermeister noch Richter über Paulus und Silas und jetzt ein paar Stunden später merkt er, ich stehe selber vor Gericht. Ich bin der, der vor Gericht steht. Und zitternd fällt er vor den beiden nieder und sagt, ihr Herren, komischer Ausdruck für Gefangene, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Und die Jünger sagen, ja schau, da kommst du nächsten Sonntag mal vorbei in den Gottesdienst bei der Lydia, da gibt es eine kleine Hausgemeinde und da können wir mal reden, um einen evangelistischen Kurs machen, treffen uns über ein paar Wochen und dann können wir weiterschauen. Vielleicht machen wir einen Taufkurs, einen kleinen, und dann werden wir schon sehen. Nein, das haben sie nicht gesagt. Mit einem Satz, so kurz wie man das Evangelium überhaupt sagen kann, zeigen sie ihm den Rettungsweg. Und sie sagen, glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst errettet. Glaube, das heißt, es ist ganz einfach. An den Herrn Jesus, das heißt, es ist ganz persönlich. Und du wirst gerettet, das heißt, es ist völlig wirksam. Im Vers 32 haben sie dann bestimmt den Heilsweg und das Evangelium noch näher erklärt und ausgelegt. Und die letzte und die wichtigste Tür, die der Herr bei einem Menschen aufmacht, ist das Wort Gottes, ist die Schrift, das Evangelium von Jesus Christus. Jesus sagt selber in Johannes 5, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Und er kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Leben Er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wer das Wort Gottes hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Und zuletzt geht, wie am Anfang schon erwähnt, die vierte Tür auf, die Herzenstür des Kerkermeisters. Und dann lesen wir so schön, und er nahm sie zu sich in jener Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab und ließ sie sich auf der Stelle taufen, er und all die Seinen. Und er führte sie in sein Haus, setzte ihnen ein Mahl vor und freute sich, dass er mit seinem ganzen Haus an Gott gläubig geworden war. Also es waren solche dort versammelt, die das Evangelium verstehen konnten und darauf mit Glauben antworteten. Deswegen kann man nicht voraussetzen, dass dort kleine Kinder dabei waren. Bei Sonnenuntergang war dieser Gefängnisdirektor noch ein Heide, schon mit einem Fuß in der Hölle, aber bei Sonnenaufgang war er ein Christ. So schnell kann es gehen. Nur so kann der Herr wirken. Bei der Lydia geschah dieses Wunder in aller Stille, beim Kerkermeister brauchte es ein Erdbeben. Aber das Resultat ist bei beiden das gleiche. Drei Türen zu einer Bekehrung haben wir heute Morgen gesehen. Die erste Tür, das gelebte Zeugnis der Gläubigen. Du bist ein Brief Christi. Und frag dich, was deine Nachbarn, was deine Freunde sehen, wenn sie deinen Brief lesen. Das, was du ausstrahlst durch dein Leben, das schreit lauter als das, was du sagst. Ein besonderes Zeugnis sind die Lobgesänge in der Nacht. Dort, wo uns der Herr in Leid stellt und wir anders handeln als normal in der Welt. Die zweite Tür war das Zeugnis besonderer Ereignisse. Wir alle laufen Tag für Tag an der Todesgrenze. Du läufst am heutigen Tag an der Todesgrenze. Du weißt, hast keine Garantie, ob du in der nächsten Stunde noch lebst. Keiner von uns. Und oft führt uns der Herr bewusst, oder er führt Menschen bewusst an diese Todesgrenze heran. Und zwar aus dem Grund, nicht, dass wir sagen, ah, nochmal davongekommen, leben wir wieder so weiter. Sondern dass der Mensch in sich geht und sagt, Mensch, wie zerbrechlich ist doch mein Leben. Wie dünn ist das Eis, auf dem ich laufe. Ich brauche eine andere Sicherheit als die Sicherheit, die mir diese Welt gibt. Und die dritte Tür ist das Zeugnis vom Wort Gottes. Deswegen, wenn wir mit Menschen in Kontakt sind, ist es immer das Beste und das Schönste. Und so erlebe ich es auch immer wieder, wenn man gemeinsam dann in der Bibel lesen kann und schaut, was sagt Gottes Wort. Es ist ein Blick, es ist ein Fenster hinein in die Ewigkeit und wie wir dort hineingelangen. Letztendlich spricht der Herr durch sein Wort und dort machen wir die Entscheidung fest. Amen.